Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag Christian.
Hallo Henrik.
Was hältst du von dem ja eigentlich faktisch geplanten Verbot von Verbrennungsautos ab 35 in der Europäischen Union? Ist das eine sinnvolle Entwicklung? Oder sagst du als Marktexperte, das wird disruptiv?
Oh je. Also das mit Sicherheit, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, da bist du viel tiefer drin in dem Thema. Ich bin überhaupt gar kein Experte. Ich sehe nur, wie diffus das scheinbar zu sein scheint, dass wir das beschließen mit irgendwelchen Hintertüren für E-Fuels und das jetzt schon wieder auf der Tagesordnung ist. Und das ist doch eine relativ frische Schlagzeile, wenn ich das nicht durcheinander bringe. Dass die Politik gerade wieder diskutiert, ob das vielleicht nicht doch ein bisschen sportlich war und man das wieder zurücknimmt. Also für mich ist das wieder ein Beispiel mehr für so ein bisschen politische Unzuverlässigkeit im Sinne von, ja, was denn jetzt? Machen wir es oder machen wir es nicht? Und ist es schon bis zu Ende gedacht oder ist es womöglich noch nicht bis zu Ende gedacht, wie manch andere Verbote und so weiter, die wir ja in den letzten Monaten ab und zu mal auf dem Tisch hatten, wo sich dann relativ schnell herausgestellt hat, ups, das haben wir jetzt mal ganz schnell auf den Tisch gehauen und jetzt fangen mal in Ruhe an, drüber nachzudenken und stellen fest, war vielleicht zu schnell. Und das hat zumindest mal Potenzial, dass das auch sowas sein könnte, oder nicht?
Ja, genau, das ist die Frage. Die, also aus meiner jetzt energietechnischen Sicht muss ich sagen, also ich persönlich finde diese Regelung soweit erstmal ganz okay. Ne? Also das sind ja keine Verbote von Verbrennungsmotoren, sondern Autos, die wir neu zulassen in der Europäischen Union, dürfen nur kein CO2 mehr ausstoßen. Was faktisch natürlich ein Verbot von Verbrennungsmotoren heißt, denn E-Fuels werden wir ja gar nicht zur Verfügung haben. Aber wir diskutieren ja immer, dass die Industrie Planungssicherheit braucht. Und hat sie das nicht mit so einem langen Zeithorizont, also neu zugelassene Fahrzeuge ab 35? Das ist ja wirklich ein schleichender Rückgang oder ein Aussterben des Verbrennungsmotors.
Nein, Moment. Oder? So schleichend ist das für jemanden, der Autos produziert, nicht. Dieser Entwurf sieht ja vor, oder dieses ist ja kein Entwurf, dieses Verbot sieht ja vor, dass dann halt, dass sich das nur auf Neuwagen bezieht und dass Gebrauchtwagen logischerweise trotzdem noch verkauft werden können. Aber das bedeutet ja für den Automobilhersteller und für die Herrscharen von Zulieferern dahinter, bedeutet das ja wirklich, dass in 10 Jahren Tuck ist. Also das ist kein schleichender Prozess. In 10 Jahren ist das erledigt. Da kannst du kein Verbrennungsauto mehr verkaufen, wenn das sich jetzt alles tatsächlich so manifestiert. Insofern würde ich mich schon dagegen sträuben zu sagen, na ja, das ist doch ganz sanft und schleichend. Ganz sanft und schleichend wird es für uns Marktteilnehmer sein, weil wir werden natürlich noch viele Jahre Verbrenner sehen und es wird auch noch Tankstellen geben, ganz normale und so weiter. Das ist ein Ausschleichen. Klar, logisch. Irgendwann fallen die auseinander und werden nicht mehr repariert oder es ist viel zu teuer, die zu reparieren. Und dann wird dieser Prozess sozusagen, der kommt dann ins Laufen. Aber für jemanden, der ein Auto produziert, geht dann in 10 Jahren das Licht aus.
Ja, wobei man dann doch erwarten kann, ist ja nichts. Nicht so, dass jetzt die europäischen Automobilhersteller noch keine Elektroautos im Portfolio hätten, sondern dass sie doch ihre Entwicklung hin in Richtung der Elektromobilität setzen müssten, mit allem, was dazugehört, und die Entwicklung im Bereich der Verbrenner dann beenden und dann natürlich auch entsprechend den Bau. Ist das kein Zeithorizont, der passt? Denn viel Zeit haben wir ja nicht mehr, wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Wir sehen aus China gerade über uns hereinbricht, auf dem europäischen, amerikanischen Markt, was die E-Autos angeht.
Ja, also das sind jetzt zwei Themen, die mir dazu einfallen. Das erste ist, wie du gerade sagtest, in meiner, aber ich sage das immer dazu, laienhaften Wahrnehmung, kommen die marktführenden Elektroautohersteller ja gar nicht mehr aus Deutschland, sondern aus ganz anderen Ländern. Das heißt, diese Wertschöpfungskraft, die wird uns verloren gehen, wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen. Und das praktisch schlägt den Bogen zu dem zweiten Thema, was du eben angeschnitten hast, nämlich beendet man jetzt oder beendet man, lässt man jegliche Entwicklung und Optimierung von Verbrennungstechnologien jetzt einfach auslaufen und konzentriert seine Grenze auf eine innovativere Technologie, was mit Sicherheit sehr viel Sinn macht, einfach um auch innovativ zu sein und das tolle Ingenieurpotenzial, was wir hier in Deutschland haben, auch in die richtige Richtung zu nutzen und zu entwickeln. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber was mich an dieser ganzen Diskussion am allermeisten beschäftigen würde, es gibt ja wenige so plakative Beispiele wie die Elektromobilität für Henne- und Ei-Probleme. Weil das Elektroauto kaufst du dir ja eigentlich erst dann, wenn du weißt, dass du relativ unproblematisch es auch aufladen kannst. Und das ist jetzt vielleicht für dich, du hast ein Häuschen und da hast du ohne jemanden zu fragen eine Wallbox dran geschraubt und hast dann sozusagen zu Hause, wo dein Auto steht, deine Auflademöglichkeit oder bei uns auch am Campus. Aber das haben ja noch bei Weitem nicht alle Firmen. Und die Ladeinfrastruktur wächst, aber die ist ja noch weit weg von ganz unkompliziert, überall verfügbar und klappt ohne Planungsprobleme, einfach spontan losfahren, klappt schon irgendwie. Dort sind wir ja noch gar nicht, erstens. Und zweitens, das ist vielleicht ja sogar noch das größere Problem, also das größere der Henne-Ei-Problematik. Ich lerne zum Beispiel von habe ich neulich vom Geschäftsführer von einem Stadtwerk hier bei uns um die Ecke gelernt, der hat mir erklärt, naja, wenn in der Straße, wo ich da gerade die Häuser baue, tatsächlich dann ganz viele Leute ihre Elektroautos zur gleichen Zeit aufladen, wenn sie nachmittags um 5 von der Arbeit kommen oder irgend sowas,
ja,
dann ist die Straße schwarz, weil das wird dieses Netz niemals im Leben aushalten. Und ich stelle mir die Erneuerung dieser Infrastruktur ja noch wesentlich gewaltiger vor, als noch ein paar Ladesäulen an der Autobahn zu installieren. Und das ist doch, glaube ich, das Problem, dass wir ein Elektrizitätsnetz benötigen, was erstmal in der Lage ist, den ganzen Windstrom von der Nordsee nach Süden zu transportieren, was dann in jeder kleinen Straße, in jedem Dorf, in jeder Stadt entsprechende Kapazitäten an einfach Leitungssystemen hat und das dann auch noch alles in Smart.
Ja.
Wie soll denn das in 10 Jahren gehen? Da habe ich überhaupt gar keine Fantasie, wenn ich mir vorstelle, dass in Deutschland ja im Prinzip kein einziger öffentlicher Auftrag irgendwie im Plan und professionell im Budget abgerechnet wird und abgewickelt wird. Wie will man denn so eine Mammutaufgabe in 10 Jahren lösen? Das halte ich für wirklich völlig utopisch. Das wäre
ja, also,
meine größte Sorge.
Genau, ja, und wie du sagst, das Henne-Ei-Problem, wahrscheinlich, oder es wird nicht anders gehen, als dass es beides so parallel wie möglich hochfährt. Ne? Also, dass wir die Elektroauto-Anzahl erhöhen und dann parallel auch die Ladeinfrastruktur mit hochfahren. Denn wenn du das eine machst, fehlt dir ja der Absatz fürs andere. Ne? Also hast du zu viele Elektroautos und zu wenig Ladesäulen, funktioniert es nicht. Umgekehrt hast du zu viele Ladesäulen und gar kein Abnehmer, ist ja dieses Invest auch nicht rentabel. Das macht ja auch keiner, sondern du brauchst ja beides. Das muss also geschickt gesteuert werden. Wobei, also Norwegen ist bei dem Thema Elektroautos immer ein gutes Beispiel, weil die mittlerweile, ich glaube, 90% der Zulassungen sind mittlerweile elektrisch. Das heißt, die haben diese Transformation geschafft. Klar, die haben halt keine Automobilindustrie in Norwegen, die importieren alles und haben aber dann trotzdem den Weg gefunden. Also, was es zum Beispiel gibt, auch da muss man nicht gucken, wie kriegt man sowas umgesetzt, aber dass du selbst deine private Ladesäule zu Hause freigeben kannst für Dritte über eine App. Also da sind wir wieder beim Thema Digitalisierung. Wie kann das funktionieren, dass man auch solche smarten Lösungen entwickelt? Denn, also, es gibt ja noch eine ganze Reihe an privaten Ladesäulen. Also bei mir zu Hause ging es nicht. Das Ding ist in der Garage, da kommt keiner so einfach dran. Und hier gibt es auch keinen Stellplatz, wo jemand Fremdes sein Auto laden könnte. Also ich würde da schon wieder rausfallen. Aber das ist machbar, netztechnisch auf jeden Fall ein Problem. Ja, da haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, dass wir natürlich in dem Zuge auch unsere Ortsnetze weiterentwickeln müssen. Doch das ist die nächste Mammutaufgabe, die wir aber ja auch nicht von heute auf morgen umstellen müssen. Und auch 35 haben wir ja nicht 100% Elektroautos, sondern nur einen Anteil von, ich weiß nicht, wie viel Prozent wir bis dahin haben wollen, dass man das dann mit hochfährt und dann auch die Arbeitgeber Lösungen finden, dass ihre Beschäftigten dort laden können. Denn auch das wird ja gemacht. Bei uns am Umweltcampus geht es. In Trier an der Hochschule ist es schon nicht ganz so einfach, ne, weil wir auf dem Gelände der Hochschule keine Ladesäulen haben, sondern nur auf den Parkplätzen, die öffentlich zugänglich sind. Da gibt es mittlerweile Schnelllader von den Stadtwerken. Aber das, wie du sagst, vollkommen richtig. Die Frage ist nur, was wäre eine Alternativmöglichkeit? Denn von selber passiert es zu langsam. Wenn wir mal sagen, also das oberste Ziel, auf das wir uns alle committed haben, ist der Klimaschutz. Und was ist die Alternative, wenn wir sagen, diese Vorgabe machen wir so nicht? Dass das eine Riesentransformation ist und dass da auch ohne Frage zwangsläufig Unternehmen diese Transformation nicht überleben werden, gestandene Unternehmen, ist auch wahrscheinlich, wenn die sich nicht anpassen können. Aber ist das nicht dann auf der anderen Seite auch wieder Markt, so brutal das ist, aber ist das nicht der Markt?
Nee.
Dass nicht jeder
also,
es schafft?
Nee, nein, nein, also nicht zu Ende gedacht, nur aus dem Bauch schnell geantwortet. Ich glaube, das ist nicht der Markt, wenn die EU irgendetwas verbietet. Ich glaube, der Markt, der wäre viel näher dran, wenn man sagt, okay, das ist jetzt unser Potenzial an CO2-Verschmutzungszertifikaten. Mehr gibt's nicht.
Ja.
Gibt eher weniger zukünftig.
Ja, genau.
Die könnt da kaufen und handeln. Und dann würde der Markt mit 100%iger Sicherheit eine Lösung dafür finden. Aber das ist ja genau das Gegenteil von einem Marktmechanismus. Also hier gibt es irgendwo jemanden in der EU und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Leute da so weit denken, dass sie Versorgungs- und Ladeinfrastruktur da im Kopf haben, dass das irgendwie eine konzertierte Aktion ist. Nie im Leben. Eine konzertierte Aktion kann ja nur der Markt. Das können nur Unternehmen hinkriegen, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben. Der Markt kann nur sagen, darfst du nicht mehr und komm jetzt irgendwie klar. Und da könnte es, aber gut, du sagst, womöglich auch zu Recht, weil es gibt immer Transformationen und Disruption und keine Ahnung, irgendwann sind auch mal die ganzen Firmen pleite gegangen, die Pferdekutschen gebaut haben, ja. Und die ganzen Wagner und so weiter, die waren auch alle irgendwann mal pleite, weil es auf einmal Autos gab. Und also das wiederholt sich wahrscheinlich. Das gab es ja alles immer wieder und jetzt trifft es halt eine neue Industrie. Das ist klar. Ich glaube nur, ich hätte ein bisschen Respekt davor, was das mit unserem Land und unserer kompletten Sozialinfrastruktur macht. Ich glaube, sowas hat ein ganz großes Potenzial für sozialen Unfrieden und es zündelt bei uns ja schon an jeder Ecke. Ja, du siehst ja schon, wie ganz viel passiert und wenn jetzt da noch mehr Unzufriedenheit kommt und wenn die Leute noch mehr das Gefühl haben, dass da dirigiert wird sozusagen und dass das aber womöglich zu Wertschöpfungsverlusten führt, zu Kaufkraftverlusten und so weiter, glaube ich, ist das für unser Miteinander, für unser sozusagen gesellschaftliches System zumindest mal gefährlich. Vielleicht greife ich da jetzt zu weit vor, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl ist, da müsste man mal ein Fähnchen heben und sagen, Gemach, Gemach.
Ja, also sehe ich genauso. Ich habe im Ruhrgebiet, wenn nicht aktiv, aber da den Strukturwandel, wie er dann immer so schön heißt, mitgemacht. Also dass dann in den 80er und 90er Jahren quasi so das letzte Sterben von Zechen und Stahlwerken erfolgt ist. Und dass manche Städte es im Ruhrgebiet relativ gut geschafft haben, diesen Strukturwandel, also ich nehme mal Bochum gerne als Beispiel, die sich halt von einer Kohle- und Stahlstadt hin zu einer Automobilstadt entwickelt haben, mit dem großen Werk von Opel, was aber mittlerweile auch schon wieder geschlossen ist, weil auch das dann irgendwann nicht mehr rentabel war. Dass aber auch Städte wie also beispielsweise Gelsenkirchen, diese Transformation nicht so gut hinbekommen haben, oder auch Duisburg, also das sind ja die Städte in Deutschland mit der höchsten Verschuldungsrate, weil die halt diesen Strukturwandel nicht gut hinbekommen haben, aus den verschiedensten Gründen. Aber es gibt ein paar Beispiele, auch Dortmund hat es relativ gut geschafft. Aber klar, du kannst natürlich niemals einen Industriezweig, der monokulturell war. Und auch damals die großen Ruhrbarone haben ja verhindert, dass sich noch weitere Industrie ansiedelt. Also dann, dass Volkswagen in Wolfsburg ein Werk hat, obwohl du ja auch Stahl und alles brauchen und sich nicht im Ruhrgebiet angesiedelt haben, hat halt auch Gründe, weil die halt keine Konkurrenz haben wollten im Ruhrgebiet und neue Industrien. Mit dann nach, weiß ich nicht, einem halben Jahrhundert Verzögerung dann halt fatale Folgen hat, weil jetzt Wolfsburg noch prosperiert. Hätte Volkswagen in, weiß ich nicht, in Herne ein Werk eröffnet, wäre das vielleicht attraktiv geworden. Ne? Mhm. Also das ist, ich glaube, das vorherzusagen oder das zu planen, ob mit entsprechenden Verordnungen, Verboten, Erlassen oder mit Marktmechanismen, ist, glaube ich, das ist unmöglich, so weit vorauszuplanen, behaupte ich mal. Also das ja, ist.
Aber wie kriegt es denn Norwegen hin?
Ich glaube, Norwegen, die haben den Vorteil, die haben ja erstmal keine eigene Automobilindustrie. Das heißt also, diese Industrie auf Verbrenner basierend stirbt nicht. Und wenn du dann Anreize setzt, dass die Leute einfach nur noch keine Verbrennerautos mehr kaufen, sondern Elektroautos, das schadet ja der norwegischen Wirtschaft nicht. Mhm. Weil nicht so viele Arbeitsplätze sind. Klar, was natürlich passiert ist, dass die Werkstätten zum Beispiel und die Tankstellen natürlich alle nicht überleben werden, weil du bei einem Elektroauto deutlich weniger Wartung hast. Auch da fehlt natürlich noch die sehr große Langzeiterfahrung, was dann die Batterien angeht. Aber ich glaube, Norwegen ist jetzt ja auch nicht so dicht besiedelt und so ein großes Land. Ich glaube, so eine Transformation kannst du da ganz gut hinbekommen. Andererseits China als Beispiel, auch die setzen ja also quasi nur noch auf Elektronen. Das ist auch sehr nicht übertrieben. Auch da werden immer noch Verbrenner verkauft. Aber ich glaube, da ist der Markt eher in Richtung Elektroautos. Und die werden dann, wenn die sowieso eine Energieinfrastruktur erneuern, dann direkt darauf achten, dass dann Ladesäulen funktionieren, weil die natürlich eine ganz andere Voraussetzung haben als wir mit unseren alten, gewachsenen Strukturen.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, auch viele Länder, wo jetzt ohnehin völlig neue Infrastrukturen geschaffen werden müssen, die haben es da ja sogar leichter als wir. Ja? Weil dann wird es neu und dann halt in einer anderen Kapazität, Dimension und so weiter gemacht. Und das ist aber bei uns alles gar nicht der Fall.
Genau, so sehe ich es mir auch. Das ist nämlich, dass die, wir haben halt alte Strukturen mit einer alten bestehenden Industrie und in China, weil die ja natürlich eine ganz andere Wirtschaftspolitik verfolgen. Ne? Also da ist ja vieles noch stärker staatlich subventioniert. Also wenn du dir mal anguckst, was die Gewinne angeht der ganzen Elektroautomobilhersteller, und da zählt BYD als großer auch dazu, die haben ja gar keine Gewinnmargen, die in der Größenordnung der deutschen Automobilhersteller sind. Mhm. Also das heißt, profitabel sind diese Unternehmen nicht, wenn die am echten Markt bestehen müssten. Aber das tun sie ja nicht. Und das verzerrt natürlich auch nochmal den Wettbewerb. Von daher dann ja die Frage, ist es sinnvoll, dass die Europäische Union solche Regeln setzt? Ob das jetzt dieses, nennen wir es ruhig, faktisches Verbrenner-Autoverbot ist, auch wenn durch die Hintertür es ja immer noch geht, aber nennen wir es mal so, oder durch einen Zertifikatshandel mit Treibhausgasen und das nur in Europa passiert. Reicht das oder müssten wir nicht sagen, wir brauchen eine globale Lösung für CO2-Zertifikatshandel?
Also zumindest müsste es mal, eine globale Lösung ist, glaube ich, ein hehres Ziel, aber es müsste mal so einen Club geben. Ja?
Genau, so ein Klimaclub. Also die Diskussion gibt es ja Länder. Schon. Ne? Genau, also wer müsste da rein? USA noch, also Europäische Union sowieso, USA, Japan, Indien, China. vielleicht die BRICS, also die BRICS-Staaten, ne? Russland, auch wenn die jetzt gerade ein bisschen schwierig sind, Mexiko, Brasilien, Südafrika, Australien. Also vielleicht die großen, ja, die, also ja, alles was G20, sagen wir es mal so.
Ja.
Die müssten drin sein. Und nur die Frage, das führt jetzt auch schon ein bisschen weg von dem eigentlichen, von der eigentlichen Fragestellung, aber ich denke trotzdem wichtig zu diskutieren in dem Zusammenhang. Ist es dann sinnvoll, was wir in der Europäischen Union machen, oder müssen wir dann nicht sagen, das, was wir machen, interessiert die Welt sowieso nicht? Wir lassen es ganz. Philosophische Frage, ich merke schon, wir drehen immer nur die großen Räder.
Die Antwort könnte positiv sein, ja. Ich meine, das haben wir ja neulich schon gehabt, Henrik, das, was wir hier teilweise erreichen in Europa, mit einem ganz ungeheuren Aufwand, natürlich höchstens anekdotisch ist, gegenüber dem, was man in den großen aufstrebenden Emerging Markets erreichen muss, wenn man mit einer globalen Brille dahin geht. Ja, du musst dir mal Indien und China angucken und was da an CO2 rausgeblasen wird, versus was wir erreichen, wenn wir in Europa uns wirklich strecken und bemühen und für irres Geld und ganz, ganz hohe Opportunitätskosten, die das ja auch hat, was erreichen. Das hatten wir ja neulich schon davon. Wir wollen dann sozusagen ein Role Model sein und wollen beweisen, dass das geht und vielleicht später dann mal die Technik dahin verkaufen. Nur, das ist, wie schon 1 Million Mal gesagt, das ist eine ganz große Wette.
Genau, ist es auch. Andererseits, also die chinesische Planwirtschaft entwickelt sich ja sehr dynamisch, was die Erneuerbaren angeht. Das heißt, also, das ist auch diese große Diskussion, die wir mal führt, ja, ist das Elektroauto jetzt klimaneutral, ja und nein? Ganz andere Diskussion, oder klimaneutraler als der Verbrennungsmotor. Wir brauchen dann ja den Strom aus PV und Wind. Und da beobachten wir halt gerade in China, das hatte ich jetzt letztens auch nochmal, als ich über das solare Zeitalter gesprochen habe, also ein großer Leitartikel im Economist zu dem Thema, dass die ihre ganze Kraft quasi in diese Entwicklung setzen, weil diese Technologie, Wind und Photovoltaik vor allen Dingen, so günstig ist. Und auch da dann wieder die Frage, sind wir dann in Europa vielleicht nicht innovativ genug, sodass es dann doch politische Leitplanken geben muss, weil der Markt nicht reagiert? Oder haben wir nur keine gute Idee, wie wir einen sehr heterogenen Markt steuern? Denn das kriegen wir ja offensichtlich hin. Wir kriegen es nicht hin, dass das europäische Wirtschaftskonstrukt sich in eine klimaneutrale Richtung entwickelt mit der nötigen Geschwindigkeit. Und das hast du natürlich am ehesten, siehst es halt in der Auto- und Automobilindustrie, die ja in Deutschland nun mal einen wahnsinnig großen Stellenwert hat.
Das ist ja interessant, siehst du das so destruktiv? Ich hätte eher das Gefühl gehabt, dass wir im globalen Vergleich, dass Europa da sogar echt Erfolge vorzuweisen hat. Insbesondere.
Ja, also keine Frage, wir sind auf einem guten Weg. Also was die Stromerzeugung angeht, sind wir in Deutschland auf einem sehr guten Weg. Wir sind jetzt bei über 50% Anteil. Und das schlägt sich dann ja auch wieder positiv aus auf die Klimabilanz von Elektroautos. Dann hast du natürlich jetzt im Moment noch die Diskussion, ja, jetzt importieren wir halt den günstigen Kernkraftstrom aus Frankreich, statt ihn selber zu produzieren, oder schalten dafür Windräder oder Kohlekraftwerke ab und so weiter. Wobei auch das marktgetrieben ist, ist halt günstiger, Kernkraftstrom aus Frankreich gerade einzukaufen, wenn er verfügbar ist, weil alles andere teurer wäre. Aber die Frage ist, ist das nicht alles zu langsam und muss ich dann den Markt nicht in die richtige Richtung schubsen? Und das ist quasi dann dieses Verbot, quasi Verbot von Verbrennungsmotoren 35. Richtig und falsch wird die Zeit erst zeigen.
Ja, genau, das kannst du heute gar nicht beantworten. Keiner weiß, ob das richtig oder falsch ist. Ich glaube, 10 Jahre, das ist keine wahnsinnig lange Zeit für so eine gigantische Transformation. Und ich habe Zweifel, ob die Rahmenbedingungen schon alle geschaffen sind, Thema Infrastruktur und so. Das wird mich beschäftigen. Und da denke ich, ob das eine gute Idee ist. Und ganz ehrlich, jetzt lass mal die nächsten Wahlen auf uns zukommen. Ja, vielleicht sieht es ja dann auch wieder alles ganz anders aus.
Das ist ja, ja genau, könnte sein, wenn dann wieder konservative Parteien dran sind, dass die das doch nochmal drehen oder noch weiter abschwächen. Ich befürchte nur dann, also dann werden unsere Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Jetzt kann man auch da sagen, ach, jetzt hör doch mal auf mit deinen Klimaschutzzielen, dann werden wir schon irgendwie überstehen. Oder wer weiß, was in 5 Jahren ist. Ne? Denn im Moment beobachten wir, was also Zubau PV angeht, was die Preisreduktion Batterien angeht, dass das so schnell geht, dass wir diese Diskussion, die wir heute führen, in 5 Jahren vielleicht obsolet ist, weil das heißt, Verbrenner interessieren mich gar nicht mehr. Die sind einfach tot, weil Elektroautos so viel günstiger geworden sind.
Mhm. Ja. Gut, aber das ist ein Marktmechanismus, Henrik. Wenn der Preis sozusagen runtergeht, weil womöglich ja auch die Nachfrage extrem steigt und weil einfach mehr Leute die auch Einfachheit eines besseren Ladenetzwerks verstehen, das ist ja ein normaler, natürlicher Marktmechanismus. Das passiert dann. Dann kaufen die Leute mehr Elektroautos und wenn es auf einmal viel mehr Elektroautos gibt, dann ist natürlich für die Energieversorger das ein tolles Motiv zu sagen, jetzt muss ich aber langsam mal noch ein paar mehr Ladesäulen hier in die Käfer stellen, damit die Leute noch mehr Strom bei mir kaufen, um ihr Elektrofahrzeug aufzuladen.
Ja, also was ich mich frage, wieder das Beispiel Strukturwandel Ruhrgebiet, auch da haben wir viel zu lange an der deutschen Kohleindustrie festgehalten. Also seit den 50er Jahren war der deutsche Kohlepreis nach über dem Weltmarktpreis. Das heißt, wir haben eine Industrie subventioniert und am Leben erhalten, die eigentlich marktseitig viel schneller gestorben wäre. Warum haben wir das gemacht? Ein Grund wird sicherlich gewesen sein, um die Arbeitskräfte zu erhalten und die Arbeitsplätze. Weil das ja sonst innerhalb von, weiß ich nicht, wenigen Jahren hätte es ja 1 Million Herren Arbeitslosen gehabt. Mhm. Das in den 60er Jahren hätte man das auch auffangen können mit dem Wirtschaftswachstum, aber wir haben in den 70er Jahren diese hohen Arbeitslosenzahlen gehabt in Deutschland und Europa. Aber das war ein Festhalten an einer sterbenden Industrie, politisch getrieben.
Ja, für Wähler.
Das war ja kein Markt. Ja. Genau, weil wir als Wählergemeinschaft gesagt haben, wir geben den Parteien eine Stimme, die dafür kämpfen. Das war ja parteiübergreifend, also egal ob jetzt dann CDU, SPD oder FDP als die drei Parteien damals. Da war ja keine Partei dafür zu haben, die Zechen brutal sterben zu lassen. Das hätte ja, also
hätte es Revolution gegeben, klar.
Mhm. Genau, und das war ja schon, also das, was man heute mal so als Demonstration oder sowas sieht, das war ja also vergleichsweise harmlos im Vergleich zu den Streiks und Arbeitsniederlegungen, die wir gehabt haben im Ruhrgebiet, um die Zechen und Stahlwerke zu erhalten. Also letztens kam sogar nochmal, ich glaube auf dem WDR nochmal so ein alter Schimanski-Tatort, da war das auch nochmal Thema. Da habe ich gedacht, stimmt, genau, so war das damals, ne, mit diesen Zechenbesetzungen und so. Das ist schon, aber auch da hat Deutschland sehr lange festgehalten. Die anderen Länder, also Frankreich zum Beispiel, die haben ja dann konsequent statt auf Kohle auf Kernkraft gesetzt. Also sind einen anderen Weg gegangen und sind da raus. Und die Engländer sind jetzt auch schon seit viel länger aus der Kohle ausgestiegen. Da haben nur wir in Deutschland, gut, jetzt in Osteuropa, so Polen etc., eine andere Historie gehabt. Aber wir als Deutschland haben da einfach am längsten dran festgehalten, weil wir natürlich auch die weitestentwickelte Industrie hatten. Also Frankreich war bei weitem nicht so weit entwickelt, was die Kohleindustrie angeht, im Vergleich zu Deutschland. Das darf man auch nicht vergessen. Also das war schon gesellschaftspolitisch eine sinnvolle Entscheidung, aber wahrscheinlich zu lange. Und nicht im Markt gedacht, wobei damals gab es ja dann erstmal nur die Europäische Währungsunion, da gab es ja noch mehrere Wirtschaftsgemeinschaft. Noch nicht so eine richtige EU, also da waren wir auch noch viel autarker in den Entscheidungen. Aber jetzt zum Abschluss zurück zur Ausgangsfrage: Ist der Weg jetzt, weil er ist jetzt ja beschlossen in der Europäischen Union, also das Verbrenner aus ist offiziell nicht beschlossen, aber faktisch werden wir keine Neuzulassung haben. Macht es Sinn, jetzt zu sagen, komm, die Entscheidung ist jetzt getroffen? die gehen wir jetzt weiter? Oder müsste man sagen, nee, eigentlich war das keine gute Entscheidung. Wir müssten jetzt in der nächsten oder jetzt in der aktuellen Legislaturperiode des Europaparlaments da nochmal ran und die Rahmenbedingungen nochmal umstricken.
Das kann ich nicht beantworten, weil ich einfach zu wenig Ahnung habe von den Verfahren und den Prozessen und was da alles dranhängt. Da traue ich mir nicht zu, in so einer Öffentlichkeit irgendeine Meinung zuzuäußern.
Danke, ja, ich bin auch in der Mannschaft. Also technisch sage ich, alles gut, verbietet sie viel schneller, weil Klimaschutz. Aber volkswirtschaftlich kann ich es auch überhaupt nicht beeinflussen. Ich weiß auch gar nicht, letzte Frage dann von meiner Seite. Weißt du, wie man sowas volkswirtschaftlich, ob man sowas simuliert? Also ich meine, ich mache Energiesimulation, das heißt, ich simuliere Energiesysteme und da sind dann halt auch Elektroautos und der Zuwachs an Elektroautos und Ladesäulen mit berücksichtigt. Weißt du, ob man an Universitäten solche volkswirtschaftlichen Simulationen macht? Geht das?
Mit Sicherheit.
Weil eine Entscheidungsgrundlage muss ich haben als Politiker.
Ja, also da bin ich mir ganz sicher, dass sowas simuliert wird. Solche volkswirtschaftlichen Effekte auf solche politischen Eingriffe, das wird auf jeden Fall simuliert. Ja, auf jeden Fall.
Okay,
ja,
das
Problem wird nur sein, der eine simuliert was und kriegt das raus und der andere simuliert was und kriegt was anderes raus.
Naja, okay. Also das ist wahrscheinlich
das ist ja immer das Problem.
Ja, klar, da kannst du halt verschiedene Szenarien ansetzen, die alle ihre Berechtigung haben, die aber gegebenenfalls konträre Ergebnisse liefern können.
Ja.
Das ist, oder mit falschen Annahmen rechnen. Also Beispiel bei den E-Fuels, die werden wir einfach nicht haben in den Mengen. Das ist ziemlich klar.
Genau.
Und damit bricht natürlich das Thema Verbrennungsmotor, der klimaneutral ist, zusammen, auch wenn er theoretisch erlaubt wäre. Das ist so. Also, es bleibt auf jeden Fall spannend und wir werden da auch, ich glaube, so schnell keine klare Entscheidung sehen, in welche Richtung sich entwickelt. Ich bin mal gespannt, wie die europäischen Automobilhersteller sich jetzt aufstellen und auch die Zulieferer wie Bosch zum Beispiel, ne, wie die sich dann weiterentwickeln in dem Zuge. Andererseits kann das ja vielleicht ein Weg sein, die Transformation zu beschleunigen. Vielleicht ist das ja ein Weg. Ich bin gespannt. Das wird also, wie du sagst, das wird schon politische Verwerfung weiter nach sich ziehen, die wir jetzt angestoßen haben. Mhm. Gut, alles klar. Dann bleiben wir mal an dem Thema dran.
Jawohl.
Du fährst noch Verbrenner, oder?
Ja.
Du musst noch
Verbrenner. Vor allem deshalb, weil ich habe tatsächlich, als ich mir das letzte Mal ein Auto angeschafft habe, lange über ein Elektroauto nachgedacht. Hybrid erschien mir nicht sinnvoll. Aber dadurch, dass ich ganz oft Strecken über 400 Kilometer fahre, habe ich gedacht, und das auch nicht nur in Städten und so weiter, habe ich gesagt, ich bin so einer, der sagt, oh, na, noch gibt's die Infrastruktur nicht so, dass ich spontan und ohne große Planung und so da durch die Gegend fahren kann. Und deswegen habe ich noch kein Elektroauto.
Naja, also ich bin umgestiegen, aber das ist tatsächlich noch das Große, die Herausforderung, dass man das wirklich planen muss. Es ist nicht einfach reinsetzen, losfahren. Diesen Luxus haben wir heute erst in Ansätzen. Also man mit so einer Grundnervosität fährt man, auch wenn es eigentlich immer gut geht, aber es ist nicht so ein entspanntes Fahren wie in einem Verbrenner, was die Infrastruktur angeht.
Ja.
Aber auch das lassen wir auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Die Entwicklung wird da, denke ich, ganz positiv. Alles klar, darf ich sagen, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.
Alles klar, ciao.
Ciao. In der nächsten Woche werden wir uns mit dem Monitoring-Bericht zur Energiewende beschäftigen, also dem Statusbericht, der Statusübersicht, wie weit sind wir denn eigentlich vorangekommen bei der Energiewende. Strom sieht ja ganz gut aus, aber insbesondere im Bereich der Wärmewende und passend zum heutigen Thema natürlich auch der Verkehrswende, wo stehen wir da und welche Schritte sind in Deutschland notwendig, das werden wir uns in der nächsten Woche mal genauer ansehen und in zwei Wochen geht es dann wieder weiter mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.